Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Für den heutigen Tag hören wir das vorgeschlagene Predigtwort. Wir hören Gottes Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt: Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Pfingsten. Pfingsten ist zusammen mit Karfreitag, mit dem Osterfest und dem Himmelfahrtsfest, ja, die größten Feststunden der christlichen Gemeinde. Das sind die wichtigsten Ereignisse, die dort geschehen sind, die bis heute für uns fundamentale Bedeutung haben. Wir erinnern uns kurz, mit der Kreuzigung Jesu, da hatte Gott seine Präsenz im Tempel von Jerusalem ja verlassen. Als Zeichen sahen die Menschen damals, wie zur Sterbestunde Jesu der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste, also die Präsenz Gottes hier auf Erden abschirmte, wie dieser Vorhang im Tempel zur Sterbestunde Jesu zerriss von oben an bis unten aus. Und seither ist dieser Bereich, dieser Gottesbereich im Tempel eben leer. Es gibt seither einen neuen, einen anderen Zugang zu Gott, einen einzigen Zugang zu Gott. Und dieser Zugang zum himmlischen Vater ist sein Sohn Jesus Christus. Und genau dieser Jesus Christus, der auferstanden ist, der bei Himmelfahrt aufgefahren ist, wieder zurück zu seinem himmlischen Vater, genau dieser Jesus ist auch in seiner Gemeinde seit dem Pfingstfest gegenwärtig. In unsichtbarer Gestalt ist Jesus Christus auch heute hier mitten unter uns. Und er wirkt hier bei uns, unter uns, in ihnen, mit seinem Heiligen Geist. Und dieses Pfingstfest, wie wir es vorhin in dem Bericht von Lukas gehört haben, dieses Pfingsten damals, das war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Und an Pfingsten hören wir eben immer wieder, Jahr für Jahr, diese eine Botschaft. Gott ist gegenwärtig. Er ist lebendig unter uns in seinem Sohn Jesus Christus und er ist wirkmächtig unter uns durch seinen Heiligen Geist. Wie ist das aber alles nun weitergegangen nach jenem ersten Pfingstereignis damals in Jerusalem. Was bedeutet überhaupt Pfingsten, dieses Geschenk, was wir zu Pfingsten bekommen haben? Gott schenkt uns seinen Geist. Was sollen und was können wir damit anfangen, mit diesem Geschenk des Geistes? Und wo hat er seinen Platz? Hier in unserer Gemeinde, aber auch bei jedem ganz persönlich in seinem eigenen Leben. Der Apostel Paulus schreibt dazu an die Gemeinde in Korinth: Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Zu Pfingsten schenkte uns Gott also seinen Heiligen Geist. Und dieses Geschenk gilt für alle und wird wahr für alle, die neu geboren sind durch Wasser und Geist, wie es Johannes am Anfang seines Evangeliums schreibt. Und dieser Geist Gottes, er wirkt in allen, die getauft sind, auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und dieser Heilige Geist mit seiner Wirkung entfaltet dann Stück für Stück in jedem Christenmenschen Gaben Gottes. Es gibt kein passives Christsein nach dem Motto, ja, ich bin auch Christ, weil ich irgendwie Mitglied irgendwo bin oder so, sondern Christsein ist immer etwas Lebendiges, etwas Dynamisches. Christsein ohne den Heiligen Geist, ohne diese Dynamik Gottes, ist kein Christsein. Und diese Gaben, die Gott in uns hineinlegt, die Gaben, die Gott in uns entfaltet, die haben wir nicht zum Selbstgebrauch bekommen, sondern die sollen eingesetzt werden zum Nutzen aller, wie Paulus schreibt. Damit sollen wir also dem Nächsten und der Gemeinde Jesu dienen. Und wir können dieses Wirken des Geistes auch erkennen. Ganz klar, die Wirkung des Geistes und die Grundlage aller Geistesgaben sind ganz eindeutig von Paulus festgelegt, bekannt. Es heißt, jeder, der bekennt, dass Christus der Herr ist, also der Herr über Himmel und Erde, auch über unser Leben, ein jeder, der das bekennt, dass Christus der Herr ist, der ist vom Geist Gottes erfüllt. So einfach ist das. Und bevor Paulus dann in seinem Korintherbrief auf den großen Reichtum und die Fülle der Gaben Gottes zu sprechen kommt, stellt er zunächst hier etwas Grundsätzliches dar. Er sagt nämlich eben, dass der Dreh- und der Angelpunkt der Gemeinde Jesu damals in Korinth und hier bei uns immer das klare Bekenntnis zu diesem gekreuzigten und auferstandenen Herrn ist. Das ist die Grundlage. Und dabei können wir merken, der Geist Gottes, der wirkt, ich nehme mal das Bild, er wirkt so etwa, wie wenn wir eine Brille aufsetzen. Wir brauchen diese Brille des Heiligen Geistes. Denn der Mensch, er ist von Natur aus doch etwas sehr kurzsichtig. Er ist kurzsichtig nämlich dann, wenn es darum geht, selber Jesus Christus erkennen zu wollen. Da sehen wir zu kurz, da wird auf einmal alles unscharf. Es wird verschwommen, es wird verzerrt. Und wer nicht scharf sehen kann, wer nicht scharf blicken kann, der hat eben auch keinen Durchblick. Und deshalb braucht es eben bildlich gesprochen die Brille des Heiligen Geistes. Denn dieser erst zeigt uns, wer dieser Gottessohn, wer dieser Jesus Christus ist und was er für uns getan hat. Und dieser Geist Gottes, er ist es, der uns dann auch den Mund öffnet, um das laut und öffentlich zu bekennen: Jesus Christus ist der Herr über Himmel und Erde, der Herr meines Lebens. Mit diesem Bekennen, da war es durch all die Jahrhunderte nicht immer ganz einfach gewesen. Für viele war dieses Bekenntnis zu Jesus Christus sehr anstößig. Das war damals schon so gewesen. Die Situation, als Jesus wirkte, das war die Zeit, als die Römer Israel besetzt hatten. Und viele gottesfürchtige Juden, sie kannten die Propheten und sie wussten, dass ein Messias verheißen ist. Die Juden dachten aber damals, als käme ein Messias zu ihnen auf Erden, der endlich die bösen Römer, die sie bedrängen und bedrücken, dass diese hinausgeworfen werden aus dem Lande Israel, dass sie also wieder frei in ihrem Lande leben können. Es waren also Menschen damals, die erwarteten einen siegreichen, triumphierenden Herrn, der endlich kommt, um die Römer wieder dorthin zu jagen, wo sie hingehören. Aber dann einen Messias bekennen zu sollen, der leidet, ein Messias, der auch ins Leiden führt, statt alle Leiden dieser Welt beendet, einen Herrn bekennen, der am Kreuz verreckt ist. Was soll das? Nein, man hat oftmals, und das gilt für viele Jahrhunderte später auch, man hat viel mehr Sehnsucht nach einem ruhmreichen Herrn. Man will Helden. Man will Anteil haben an Heldengeschichten, da will man dazugehören. Aber wer bitteschön bekennt sich zu einem Gekreuzigten, ein zum Tode Verurteilter? Das muss doch irgendwie eine ganz krumme Nummer sein. Ohne Schuld wird doch keiner verurteilt. Und zu so etwas soll man sich bekennen, zu einem, der freiwillig den Tod auf sich nimmt, und der dann noch sagt, das ist für euch geschehen. Das alles, das widerspricht total der menschlichen Vernunft. Das können wir ohne die Brille des Heiligen Geistes nicht erkennen. Diese Wahrheit, wenn wir sie erkennen, wenn wir Durchblick gewinnen, das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Wenn Sie in dieser Wahrheit leben und Christus bekennen, dürfen Sie felsenfest sicher sein, dass der Heilige Geist in Ihnen Wohnung genommen hat. Martin Luther hat das einmal ganz eindrücklich und deutlich formuliert. Er hat gesagt, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Also auf einen Nenner gebracht, ohne Heiliger Geist kein Glaube, keine Liebe, keine Hoffnung, keine Rettung, kein Christsein. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist das Hauptmerkmal der christlichen Gemeinde und der Jünger Jesu seit jeher das klare und öffentliche Bekennen des einen Herrn Jesus Christus. Und erst von diesem Bekenntnis aus lassen sich dann all die anderen Aufgaben der christlichen Gemeinde richtig einordnen und zuordnen. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist so ein knappes, klares, eindeutiges Bekenntnis, ist das ausreichend oder ist das zu einfach, ist das zu schlicht? Und immer wieder wurde in den Zeiten der Gemeinde seither versucht, von diesem einen Bekenntnis zu Jesus Christus abzurücken, dieses Bekenntnis an dieser oder jener Stelle irgendwo aufzuweichen. Und damit wird aber auch alles sehr schnell einseitig und bekommt Schlagseite. Es ist so wie bei einem Pferd, das man reiten will. Auf einem Pferd, wenn man das reiten will und lenken will, dann muss man sehr sattelfest sein. Und wenn man nicht sattelfest ist, dann steht man in der Gefahr, ganz schnell auf der einen Seite oder auf der anderen Seite des Pferdes herunterzufallen. Und so ähnlich geschieht es oft auch in Glaubensdingen. So reicht eben für manche Menschen, für manche Christen, das bloße Bekenntnis zu Jesus, diesem einen Herrn, nicht aus. Sie sehnen sich danach, sie streben danach, darüber hinaus noch weitere geistliche Erfahrungen zu sammeln und zu bekommen. Und so nehmen sie oftmals diese Liste der Gaben hier aus dem Korintherbrief und fangen an zu prüfen, wo ist bei uns die Gabe der Zungenrede? Wo ist die Gabe der Prophetie? Wo ist die Gabe der Gesundmachung, der Heilung? Und so ist es in solchen Gemeinden oftmals so, wie bei einem Drehzahlmesser in einem Auto. Ein Drehzahlmesser zeigt ja genau an, wie viele Umdrehungen der Motor macht. Und je höher die Drehzahl, desto stärker die Leistung des Motors, je höher die Geschwindigkeit. Aber, liebe Gemeinde, es ist gefährlich. Es ist gefährlich, wenn eine Gemeinde fixiert ist auf solche hohen Drehzahlen in ihren eigenen Reihen. Wenn sie also aus ist auf spektakuläre Wunder und Gaben, auf sensationelle Geistwirkungen, die in ihr bitte beständig und immer sein sollen. Da ist dann zwar in diesen Gemeinden oftmals viel Bewegung vorhanden, aber meistens ist das heiße Luft und kein Wirken des Heiligen Geistes. Und diese Bewegung, diese menschliche Aktion, die da oft betrieben wird, die bewirkt oftmals, dass die eigentliche Mitte, Jesus Christus, verlassen wird. Dass das mit dem gekreuzigten Jesus, der gestorben ist, um uns aus unserer Sündenschuld zu befreien, dass das gar nicht mehr so groß die Rolle spielt. Man hängt also an irgendwelchen Dingen und Bewegungen und sagt, das ist der Heilige Geist, der wirkt. Letztendlich sind es aber oftmals menschengemachte Dinge, die da am Wirken sind. Und es ist auch zutiefst unbarmherzig, ja gnadenlos, wenn dann diese Dinge, die da geschehen, zum Maßstab gemacht werden für einen echten Glauben. Solche Sätze, die ich Ihnen jetzt nenne, die fallen. Und meine Frau und ich haben die selber schon in solchen Gemeinden gehört. Sätze wie, wer nicht in Zungen betet, der ist kein wahrer Christ. Wer in seiner Krankheit nicht ganz auf Gott vertraut und geheilt wird von seiner Krankheit, bei dem stimmt etwas mit seinem Glauben nicht. Du passt ja gar nicht zu uns. Wo sind deine Geistwirkungen? Solche Aussagen sind nicht nur eine seelsorgliche Katastrophe, sie sind verletzend, sie sind aber auch gemeindespaltend. Ganz anders unser Apostel Paulus, liebe Geschwister. Die Fülle der Gaben, sagt Paulus, hat das Ziel, dass die Gemeinde als Ganzes aufgebaut wird. Jede Geistesgabe hat ihren Wert, aber keine darf so dominant sein und werden, dass sie die anderen unterbuttert. Und keine Geistesgabe darf als wertlos abgestempelt werden. Und ganz wichtig, alles, was geschieht in der christlichen Gemeinde, muss immer passen zu dem Wort Gottes, wie wir es in der Heiligen Schrift haben. Alle Geistesgaben sind zu prüfen und unterzuordnen an dem Wort Gottes durch Jesus Christus. Ich kann also nur warnen vor Menschen, die in christlichen Gemeinden auftreten und behaupten, sie hätten von Gott eine Sonderoffenbarung bekommen. Ihnen habe Gott gesagt, sie müssten das tun, sie wären die neuen Apostel. Seid gewarnt vor Menschen, die für sich irgendwelche Ämter beanspruchen oder behaupten, sie seien Apostel, sie seien Propheten oder sonst was. Denn gerade diese Ämter, Apostel und Propheten, diese Ämter können wir nicht einfach von der Urgemeinde auf heute übertragen. Wer das tut, der versteht wenig von dem heilsgeschichtlichen Handeln Gottes, dass Gott zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich handelt. Denn diese Apostel und Propheten sind einzuordnen, so wie es Paulus im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 20 tut. Wir sind, sagt Paulus, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Was es aber heute noch gibt und hoffentlich zahlreich gibt, das ist das sogenannte prophetische Reden, von dem Paulus hier auch spricht in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. Was ist prophetisches Reden? Damit sind keine Visionen gemeint, die ein Mensch meint zu erkennen, keine Träume und schon gar keine Sonderoffenbarungen. Nein, prophetisches Reden ist ganz schlicht die Verkündigung und Auslegung des heiligen Wortes Gottes. Und zwar dieses Wortes Gottes in die Situation ganz konkret der Gemeinde und des einzelnen Menschen hinein. Da wirkt also der Heilige Geist in Verkündigung und Auslegung. Das ist prophetisches Reden nach dem Neuen Testament. Und immer wieder geschieht es, dass durch die Predigt der Heilige Geist direkt in das Herz eines Menschen trifft und dort wirkt. Und dann sitzt ein solcher Mensch in seiner Kirchenbank, etwas vielleicht versunken in sich und dem, was er hört, und fängt auf einmal an zu denken, ja, mit dem, was ich da gerade höre, da bin ja ich gemeint. Wie weiß dieser Pfarrer, dieser Pastor da auf der Kanzel, wie es mir gerade geht? Wieso trifft mich dieses Wort so? Ich habe dafür auch ein schönes Beispiel gefunden, wie dieser Heilige Geist durch die Verkündigung prophetisch zu Menschen redet. Am 4. November 2012 predigte der ehemalige württembergische Prälat Rolf Schäffbuch, viele werden ihn noch kennen, da predigte Rolf Schäffbuch im Diakonissenhaus in Eidlingen zum Thema der Himmel als Ziel. Und Rolf Schäffbuch in sehr klarer, kompakter Weise hat er alles zugespitzt auf die aktuelle geistliche Situation damals 2012. Er hat alles angesprochen, was nicht passt. Er hat das Wort Gottes klar in die Situation der Gemeinde und dieses Diakonissenmutterhauses hinein verkündet. Er hat alles auf den Punkt gebracht. Als Rolf Schäffbuch diese Predigt hielt, wusste er nicht, dass er 6 Tage später heimgerufen würde zu seinem Herrn und Meister. Aber seine Predigt, die war deswegen so zugespitzt und so klar und so wie ein Testament, das er für uns hinterlassen hat, weil der Heilige Geist in ihm gewirkt hat, weil der Heilige Geist wusste, das muss jetzt alles kompakt und zusammengefasst hinaus durch diesen Verkündiger des Wortes Gottes. Und es lohnt sich, diese Predigt von Rolf Schäffbuch einmal nachzuhören. Sie finden sie in YouTube. Ich werde sie heute Mittag auf unsere Homepage auch draufsetzen. Da hören Sie mal hinein in diese Predigt, der Himmel als Ziel. Und wenn Paulus im Epheserbrief davon schreibt, dass wir als Christenmenschen vom Heiligen Geist erfüllt sein sollen, so meint der Apostel Paulus damit eben keiner irgendwelchen besonderen Ereignisse, ekstatischer Erhebungen aus uns heraus. Er meint nichts Zusätzliches über unsere Neugeburt aus Wasser und Geist hinaus. Und so gehen manche Christen ja her und meinen, sie müssten zur Taufe auf den dreieinigen Gott noch besondere Geisttaufen hinzufügen. Nein, das widerspricht der kompletten Verkündigung des Neuen Testaments, das widerspricht dem, was Paulus uns ins Stammbuch geschrieben hat. Es geht darum, dass wir uns ganz geführt durch den Heiligen Geist auf dieses Wort Gottes einlassen und unser neues Leben als Gotteskinder auch leben nach dem Willen Gottes. Das ist das Eigentliche, was geschieht, wenn der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat, dass wir dann gehorsam wandeln, wie Gott es von uns will. Und wenn wir Fehltritte tun, dass wir dann wissen, geleitet durch den Heiligen Geist, wo wir hingehen müssen mit unserer Schuld, dass allein am Kreuz Jesu Christi uns Vergebung verheißen ist und wir wieder frei werden, wieder auf der rechten Spur nach Gottes Plan und Willen und nach seinem Wort zu leben und zu handeln. Die Zeichen des Heiligen Geistes sind also keine äußerlichen Bewegungen des Menschen, kein Rufen, kein Schreien, kein Umfallen wie beim Torondo-Segen, sondern es ist schlicht das Bekennen des einen Herrn Jesus Christus und das Verkündigen des einen Herrn Jesus Christus an die Menschen draußen, die noch nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Und wenn Paulus den Heiligen Geist beschreibt, dann beschreibt er ihn immer als einen Geist der Zucht, ein Geist der Besonnenheit, einen Geist der Nüchternheit, der Enthaltsamkeit und der Selbstbeherrschung. Jetzt gibt es aber auch noch die andere Möglichkeit, vom Pferd zu fallen, nämlich auf die andere Seite. Für solche Gemeindemitglieder oder für solche Menschen ist dieses klare Bekenntnis, dass Jesus allein der Herr ist, ein zu viel. Dieses Bekenntnis ist ihnen viel zu steil. Und deshalb gehen diese Menschen her und setzen neben die eine Wahrheit in Jesus Christus auch noch andere Wahrheiten hinzu. Da werden aus allen möglichen Religionen noch Bausteine rausgekrallt und zu dem einen Glauben an Jesus Christus hinzugefügt. Nach dem Motto, es gibt ja schließlich überall einen Funken Wahrheit zu entdecken. Und so werden dann viele Aussagen aus verschiedenen Dingen, Religionen, Ideologien zusammengebaut und man bekommt einen großen Flickenteppich, man nennt das auch modern Patchwork, Religiosität, aber das alles sind letztendlich Halbwahrheiten und Unwahrheiten, die da herauskommen. Also nach dem Motto, ein bisschen vom Christentum, aber doch bitteschön ohne diesen Opfertod von Jesu auf dem Kreuz von Golgatha. Und ein bisschen bitteschön vom Islam, aber ohne Verschleierung und ohne Scharia. Und das Ganze wird dann ergänzt mit Meditations- und Entspannungstechniken aus dem Buddhismus, aber bitteschön ohne das Nirvana. Und auch die Vorstellung der Seelenwanderung, wie sie in vielen Religionen vorkommt, die wird gerne wahrgenommen, weil man ja dann meint, dem Tod ein Schnippchen schlagen zu können und nochmal auf dieser Erde ein Leben gestalten zu können. Man gibt sich tolerant, man gibt sich offen, man zeigt sich mit einem großen Herz für alle und alles. Aber diese Weitherzigkeit, sie hört schnell auf, wenn einer die Bibel nimmt und dieses Wort Gottes ernst nimmt und das verkündigt, was der Paulus uns gesagt hat, es ist ein Herr, es ist ein Geist, es ist ein Glaube. Christus allein, das ist wahrlich für viele zu hoch, zu steil. Und so sind sie schnell dabei, auf dieser Seite eben vom Pferd zu fallen, vom Glaube wegzukommen oder gar nicht erst diesen Glauben annehmen zu wollen. Aber Jesus hat es selbst ja gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. So, wenn wir das Grundlegende jetzt klar haben, liebe Gemeinde, dann stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, wie sollen wir nun christusgemäß mit den Gaben umgehen, die der Heilige Geist in uns entfaltet? Wie können wir diese Gaben, die in einem jeden von uns drinnen sind, wie können wir die in rechter Weise für die Gemeinde Jesu, für den Auftrag Jesu, ja, zum Klingen bringen? Paulus spricht von den Gaben des Geistes beziehungsweise von Gnadengaben. Das griechische Wort heißt Charismata. Dieser Begriff ist ja gerade im letzten Jahrhundert auch bei uns wieder neu in Mode gekommen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, es gibt Gemeinden, die bezeichnen sich selbst als charismatisch. Da ist zunächst grundsätzlich erst einmal gar nichts dagegen zu sagen. Gefährlich wird es aber dann, wenn solche Gemeinden eben behaupten, nur in solchen Gemeinden, nur bei ihnen wirkt der Heilige Geist in rechter Weise und in anderen Gemeinden ist Gottes Geist ja gar nicht vorhanden. Da ist keine Vollmacht vorhanden, wie dann behauptet wird. Nein, jede christliche Gemeinde, die ein klares öffentliches Bekenntnis zu dem einen Herrn Jesus Christus hat, in diesen Gemeinden wirkt auch der Heilige Geist. Und da geht es auch gar nicht an, dass die Gemeinden sich dann gegenseitig irgendwie in Stellung bringen, in Streit geraten darüber, wer hat mehr oder andere Charismata. Wo ist das Wirken des Heiligen Geistes am größten? Eine solche Nabelschau von Gemeinden führt auf keinen guten Weg, liebe Gemeinde. Denn was wir tun sollen, ist den Herrn Jesus bekennen, nach seinem Willen leben, ihn verkündigen aller Welt. Und es ist der Heilige Geist, der dann an rechter Stelle, am rechten Platz, dem einen die Gabe schenkt, dem anderen die Gabe schenkt, alles zur Erbauung aller, alles zur Erbauung der einen Gemeinde Jesu Christi. Es ist interessant, dass Paulus auch keine Rangordnung aufstellt von diesen verschiedenen Charismata, von diesen verschiedenen Geistesgaben. Es gibt keine hohen, besseren oder niederen und schlechteren Gaben. Und dennoch kann man feststellen, dass es bei diesen Gaben in erster Linie vor allem um die Gaben des klaren Wortes geht, des Wortes Gottes geht. Und deshalb sind und bleiben seit dem Pfingstfest, seit damals Petrus gepredigt hatte. Und damals bei dieser ersten Predigt kamen 3000 Menschen zum Christentum, zum christlichen Glauben. Und seither sind eben Predigt und Bibelarbeit, Beschäftigung und Verkündigung mit dem Wort Gottes die Grundpfeiler jeder Gemeinde. Wo diese Grundpfeiler nicht beherzigt werden, wo diese Grundpfeiler nicht stehen, wo das Wort Gottes nicht ein und alles ist, nachdem sich alles ausrichtet, da geht es eben schief. Alle anderen Gnadengaben, die können in einer Gemeinde sein, die müssen aber nicht sein. Nicht jede Gemeinde bekommt vom Heiligen Geist alle Gaben. Und das gilt besonders für die Zungenrede, die oftmals ja so umstritten ist in der Christenheit. Alle Gaben Gottes sind Geschenk, sind Gnadengaben. Und deshalb bleibt jedes Eigenlob aus. Weder Eigenlob des einzelnen Christen, der eine Gabe empfangen hat, noch Eigenlob einer Gemeinde, weil sie diese oder jene Gabe empfangen hat. Jedes Rühmen, jedes Prahlen ist komplett ausgeschlossen, sondern Dienen ist angesagt. Dienen zum Nutzen für andere, dienen zum Nutzen zur Auferbauung der Gemeinde Jesu. Und das gilt sowohl für deine natürlichen Gaben, die Gott seit der Geburt in dich hineingelegt hat, zum Beispiel deine Musikalität. Es gilt aber gerade auch für die Gaben, die du erst im Zusammenhang mit deinem Christsein, mit deiner Neugeburt vom Heiligen Geist bekommen hast. Alle Gaben kommen von dem einen Herrn her, sind gewirkt durch den einen Geist und sie sind immer ausgerichtet darauf, Jesus Christus groß zu machen und ihm die Ehre zu geben. Und diese Gaben, sie sollen eben die Gemeinde aufbauen. Und da denkt man vor allem zunächst an die Gemeindeglieder, die das auch brauchen für ihr eigenes Glaubensleben. An Gemeindeglieder, die ins Zweifeln oder ins Straucheln geraten, damit diese wieder gestärkt werden im Glauben an Jesus Christus. Dass verzagte Gemeindeglieder wieder neuen Mut bekommen für ihr Christsein. Dass die ausgelaugten Gemeindeglieder wieder neu angesteckt werden, dass sie ihre Münder öffnen können zum Lobe Gottes. Und ich glaube, das brauchen wir gerade alle miteinander jetzt in dieser chaotisch schwierigen Corona-Zeit. Was ist das für ein Pfingstfest, wo wir nicht laut singen können, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Was ist das für ein Pfingstfest, wenn wir nicht aus vollem Herzen heraus unseren Herrn und Heiland Jesus Christus loben dürfen? Und trotz der kleinen Schar, wie wir sie heute und vermutlich in vielen anderen Kirchen, wie wir uns heute hier versammeln, wir haben überhaupt keinen Grund, liebe Glaubensgeschwister, deprimiert oder frustriert zu sein. Keinen. Nein, wir feiern heute und alle Tage die Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus mitten unter uns, hier in diesem Gottesdienst. Wir vertrauen darauf, dass seine Verheißungen gelten und dass Gott uns durch sein Wort bestärkt und befreit, dass er uns immer wieder auf die rechte Spur setzt, dass er in uns wirkt zum Wohle der Menschen hier in der Gemeinde und der Menschen draußen, die auf der Suche sind, auf der Sehnsucht sind, ja, nach Befreiung und nach Rettung. Liebe Glaubensgeschwister, es geht in der Gemeinde Jesu nicht um die große Zahl. Es geht einzig und allein um die Treue zu dem einen Herrn Jesus Christus. Und Gemeinde Jesu darf auch nicht verwechselt werden mit einer politischen Partei, in der man versucht, in der Gemeinde seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und schon gar nicht können Fragen des Glaubens und Fragen der Wahrheit in der Gemeinde mit einem demokratischen Mehrheitsbeschluss entschieden werden. Die Entscheidungen liegen fest, die sind verbrieft, die sind im heiligen Wort Gottes uns gegeben, danach haben wir uns zu richten und das können wir auch nicht demokratisch auflösen oder verändern, was der Herr uns gesagt hat. Wenn aber eine Gemeinde im Bekenntnis zu dem einen Herrn Jesus Christus geeint ist, wenn wir in der Einheit des Heiligen Geistes miteinander leben und umgehen, ihr Lieben, dann lasst uns bitte auch nicht wegen irgendwelchen Strukturfragen, Verfahrensfragen, Personalfragen auseinanderbringen. Lasst uns auch nicht auseinanderbringen durch Diskussionen um Corona, um Impfung oder sonst irgendwas. Das sind alles Dinge, die nicht zum eigentlichen Bekenntnis der Gemeinde Jesu gehören. Und da brauchen wir an diesen Punkten viel Weisheit und kein Nachgeplapper dessen, was uns andere vorgeben. Hier brauchen wir das Geschenk des Heiligen Geistes, die Weisheit Gottes, um hier für uns und jeder für sich den richtigen Weg zu finden. Aber lasst uns bitte nicht an solchen Punkten auseinandergehen oder gegenseitig in Stellung treten. Und Gemeinde Jesu darf auch nicht verwechselt werden mit irgendeinem Verein, wo Menschen mit gleichen Interessen sich versammeln, mit dem gleichen Hobby zusammenkommen. Nein, uns Christen verbindet nicht ein gleiches Interesse. Uns eint der eine Herr Jesus Christus. Im Blick auf ihn sind wir gleichgesinnt. Wir sind gemeinsam an seiner Sache. Wir richten uns gemeinsam aus auf ihn. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch entdecken, wie mitten unter uns der Heilige Geist wirkt und wo er auch in dir Gaben noch entfaltet, wo du vielleicht auch mit deinen 40, 50, 60, 70 oder 80 Jahren bisher noch gar nicht dran gedacht hast. Der Heilige Geist will jeden, braucht jeden und er gibt jedem die Kraft und die Gaben, die er einsetzen kann. Für die Gemeinde, für die Menschen. Darum dürfen wir den Heiligen Geist auch immer wieder Tag für Tag bitten. Ein letztes Bild, ein Bild vom Rad. Und dieses Bild vom Rad hilft uns, dass wir alle unsere Gaben richtig einordnen, ihnen die richtige Bedeutung zumessen. In jedem Rad, da sitzt in der Mitte drin das Zentrum, wo die Achse ist. Und um diese Achse dreht sich das Rad. So ist Jesus Christus auch die Mitte der Gemeinde. Und wir alle, die Christen, mit ihren unterschiedlichen Gaben, mit ihren unterschiedlichen Charismata, mit ihren unterschiedlichen Interessen und Gewohnheiten, ja, ich sage auch wir alle mit unseren unterschiedlichen Spleens, die wir haben. Wir drehen uns aber um die eine Mitte, um das eine Zentrum, so wie sich das Rad um die Achse dreht. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht beherzigen, Jesus Christus als das eine Zentrum, dann würden wir uns ganz schnell im Streit voneinander entfernen. Und zwar nicht nur von dieser einen Mitte Jesus Christus, sondern auch untereinander. Wenn wir nicht fokussiert sind allein auf Jesus Christus, dann wären die Fliehkräfte in unserem Leben, in unseren Interessen, in unseren Eigenarten so groß, dass wir schnell auch untereinander in Streit geraten würden. Das Einzige, was uns zusammenbindet, zusammenhält und gemeinsam auf dem richtigen Gleis belässt, das ist der Heilige Geist, der uns auf die eine Mitte, auf das eine Zentrum, auf das eine Heil in Jesus Christus hinweist. Und deshalb bleiben wir gemeinsam dran an unserem einen Herrn Jesus Christus, der es schafft, immer wieder die Einigkeit der Gläubigen herzustellen und zu erhalten und seine Gaben einsetzen will zum Bau der Gemeinde Gottes, zum Bau des Reiches Gottes, auch hier an unserem Ort. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Amen. Und der Friede Gottes, der wahrlich höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.